Hallihallö, heute geht es um die Histologie der Anatomie und zwar um Blätter, Sprosse und Wurzeln. Beginnen wir mit dem Grundorgan Blatt, also der Blattentstehung, dem anatomischen Aufbau des Blattes und der Metamorphose, also der Entwicklung des Blattes. Es gibt zwei verschiedene Pflanzenkategorien, einmal die Lagerpflanzen, auch Thylophyten genannt. Darunter fallen Prokaryoten, Bakterien, Algen, Eukaryoten, also Pilze und Algenmoose. Und dann gibt es auch noch die Sprosspflanzen, auch bekannt als Kormophyten. Darunter fallen Laubmoose, Farnpflanzen, Samenpflanzen, Nacktsamer, Bedecktsamer, Zweikeimblätter und Einkeimblätter. Blätter als solche treten als eigenständige Organe erst bei Sprosspflanzen auf. Sie entstehen aus und in der Tunikaschicht, weil dort die angelegten Blattanlagen sind. Und der ganze Vorgang passiert exogen. Erst entstehen so kleine Höcker und dann das Unterblatt Ober und das Oberblatt. Das Oberblatt ist auch bekannt als Blattspreite und das Unterblatt als Blattgrund oder Nebenblatt. Jetzt werde ich den anatomischen Aufbau von bifacialen Laubblättern erläutern. Bifacial bedeutet, dass sie halt beidseitig aktiv sein können. Die Ober- und die Unterseite sind von der Epidermis, also dem Abschlussgewebe, umgeben und dazwischen befindet sich Mesophyll, das für den An- und Abtransport von H2O bzw. der Assimilation zuständig ist. Die einzelnen Bestandteile, um die es jetzt gehen wird, ist die Epidermis, die Spaltöffnung bzw. die Stomatas, die Mesophylle und dann die Leitbündel. Zur Epidermis. Sie dient zum Schutz von pathogenem Austrocknen und Verletzungen sowie hilft beim Gasaustausch, der sehr wichtig für die Pflanze ist, also CO2-Aufnahme, O2-Aufnahme und O2- und H2O-Abgabe. Sie ist meist einschichtig und besteht aus verzahnten, wellenförmig miteinander verbundenen Zellen. Sie ist frei von Chloroplasten und außerdem deutlich verdickt die Cuticula, weil sie aus Kutin ist. Überzogen manchmal mit einer Wachsschicht. Die Wachsschicht ist ein Transpirationsschutz. Und artentypisch können es dann Platten, Stäbchen oder Körner sein, die da aufgelegt werden. Wie Kutin wird das in den Protoplasten produziert und dann nach außen hin abgegeben, in Form von Polymerase und verhärtet dann außen. Protoplasma bedeutet einfach nur grob der Zellinhalt. Dann geht es weiter mit den Spaltöffnungen und den Stomatas. Die eine Unterbrechung der Epidermis darstellen, um den Gasaustausch zu ermöglichen. Sie besteht aus zwei nierenförmigen Zellen sowie angrenzenden Nebenzellen und zwischen diesen Schließzellen sind regulierbare Spalten. Die Innenseite der Schließzellen ist am stärksten verdickt und in der Regel wird die Regulierung der Spaltweite durch den Zellsaftdruck, den sogenannten Tugor, reguliert. Das heißt ganz einfach, bei Wassermangel, bei Dunkelheit, bei niedrigem Tugordruck verschließen sich die Stomatas. Aber auch eine hohe Konzentration von Abscisinsäuren kann bei Zunahme zu einer Verwelkung der Pflanze und dementsprechend zu einem Verschluss führen. Anschließend an diese Stomatas, also an diese Kanäle, sind dann gleich die Interzellularräume der Zelle. Und Fun Facts: Laubbäume und Sträucher haben die Stomatas nur auf der Unterseite. Und bei Nadelbäumen sind die Stomatas auf der Ober- und Unterseite. Und, haltet euch fest, bei voll geöffneten Stomatas nehmen diese Spaltöffnungen 1 bis 3% des Blattes ein. Um sich das mal vorzustellen, zum Beispiel Rotbuchen, die ja Laubbäume sind und Stomatas nur auf der Unterseite haben pro Quadratmillimeter 350 Spaltöffnungen. Ja, das war's.
Noch kurz zu dem, was auf der Epidermis ist. Also bei manchen Pflanzen passiert es auch, dass sie einzellige oder mehrzellige Haare bilden, sogenannte Trichome, die zum Schutz vor Fraß oder Transpiration oder Absorption, also Aufnahme, also hilft zu absorbieren, wenn es zum Beispiel Nebel gibt. Und aber auch zur Sekretfunktion. Jetzt kommen wir zum Mesophyll, das in den Laubblättern meist deutliche Palisaden und darunter das Schwammgewebe ist. Es ist reich an Chloroplasten, weil 80% der Blattchloroplasten dort enthalten sind und übernimmt den größten Teil der Photosyntheseleistung. Das Schwammgewebe ist eher unregelmäßig und chloroplastenärmer und hat große und zahlreiche Interzellularräume, während das Palisadengewebe eher umgekehrt ist. Dementsprechend ist das Schwammgewebe auch ein wenig weniger bei der Blattassimilation beteiligt und es findet vorrangig der Gasaustausch dort statt. Zu den Leitbündeln. Sie sind für den Wassertransport, also die Wasserassimilation, zuständig. Die Leitbündel sind geschlossen und kollateral aufgebaut. Kollateral bedeutet einfach gesagt seitlich angeordnet. Der Xylem-Teil, also ist wasserleitend und weist zur Blattoberseite und der Phylem-Teil zur Blattunterseite. Die Leitbündel sind von lückenlosen Bündelscheiden der Parenchymzelle umgeben. Kommen wir nun zum anatomischen Aufbau der äquafaszialen seromorphen Nadeln. Und hier werden auch wieder die einzelnen Bestandteile aufgelistet. Fangen wir wieder mit der Epidermis an. Also die Zellwand sind stark verdickt und füllen fast den gesamten Zellenraum auch aus, wie bei den Laubblättern auch. Aber die innere Zellwand ist noch durch eine Zellschichtverstärkung verstärkt, die sogenannte Hypodermis. Und die Stomata bei den Nadeln sind Teil der Hypodermis, also diesem Teil dieses zellwandverstärkenden Stoffes, und sind dementsprechend nach innen hin eingedrückt. Die Stomata sind in Reihen angeordnet und wachsgefüllt. Es ist eine sogenannte xeromorphe Anpassung, diese Wachsfüllungen, weil bei trockener Umgebung so eine Reduktion des Wasserverlusts stattfindet oder halt auch im Winter, dass die während des Winters nicht austrocknen und trotzdem sich mit Wasser versorgen und Energie versorgen können, weil die ja so ein bisschen einen anderen inneren Aufbau haben im Stamm als Laubbäume. Zu den Mesophyllen. Sie sind einschichtig und in zahlreiche Harzkanäle gebettet. Und die chloroplastenreichen Zellen sind dicht gelagert in Wolkenform. Die stichhaltige Wandverdickung führt zur Vergrößerung der Zelloberfläche zu einem sogenannten Armpalisadenparenchym. Zum Zentralzylinder der Nadelbäume. Das ist nämlich das Besondere, dass sie einen Zentralzylinder haben. Denn im Zentrum der Nadelblätter sind zwei unverzweigte Leitbündel und die umgeben sind von Gewebe. Und diese beiden unverzweigten Leitbündel und das umgebende Gewebe ergeben diesen Zentralzylinder. Hier ist es aber wieder genauso, dass Xylem nach oben zeigt und das Phylem nach unten. Zur Stabilisation sind die Leitbündel bandförmig angeordnet und um sie herum nochmal stabilisierende Xylem-Enzymzellen. Zwischen dem Mesophyll und den Leitbündeln befindet sich Transfusionsgewebe, das dem Stoffaustausch dient und zur Hälfte aus toten Transfusionsgewebe und lebenden Parenchymzellen besteht.
Das Transfusionsgewebe wird von außen von der einzigen Endodermis begrenzt.
So, das war es jetzt erstmal zu den beiden Blattarten. Jetzt noch ganz kurz zu der Lattenblattmodifikation. Es gibt zwei verschiedene Blattformen, einmal das Sonnenblatt und einmal das Schattenblatt. Das Sonnenblatt ist eher weiter oben bei der Baumkrone und der Sonne sehr stark ausgesetzt, während das Schattenblatt, wie der Name schon sagt, eher im schattigeren unteren Teil ist und auch meist größer als das Sonnenblatt. Das Sonnenblatt hat ein doppeltes Palisadengewebe, während es beim Schattenblatt fast ganz fehlt. Blätter können aber auch von den Pflanzen unterschiedlich verwendet werden, zum Beispiel als Modifikation. Blattranken zum Beispiel bei Platterbsen oder Wickenarten bilden aus ungebildeten Blattnerven sogenannte Befestigungen an Mauern oder so. Und Zwiebelarten, Zwiebelgewächse, wie zum Beispiel Lauchzwiebeln oder so oder Frühlingszwiebeln, bilden ja eher fleischig verdickte Blätter und die dienen halt zu Lagern von Reservestoffen. Fun Fact, bei vielen Laubgehölzen sind Blätter an einem waagerechten Ast nach oben weisend, kleiner als die, die nach unten weisen, wegen der Schwerkraft. Diese ungleiche Blättrigkeit nennt man Anisophilie. Und dann gibt es noch die Heteophilie, die zum Beispiel bei Wasserhahnenfuß auftritt, dass die Blätter sich einfach morphologisch verändern, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Crazy, oder? Kommen wir nun zum Grundorgan Wurzel. Also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Wurzelsystem, dem morphologischen und anatomischen Aufbau, dem sekundären Dickenwachstum, der Metamorphose und der Symbiose. Die erste Wurzel ist schon als Embryo in der Radicula angelegt und bildet sich erst heraus, wenn der Keim des Samens sprießt und verzweigt sich dann zum Wurzelsystem. Es gibt zwei verschiedene Keimwurzelarten. Und zwar einmal die Homorrhizie und dann die Alorrhizie. Die Homorrhizie sind einkeimblättrige Pflanzen, also Monokolyten, wie beispielsweise Gräser und Lauch. Und die primäre Keimwurzel stirbt ab und bildet sich ganz zurück und es bilden sich ganz viele verzweigte, büschelartige Wurzeln, auch als Wurzelfilt oder Wurzelballen beschrieben. Ich würde ja eher so Wurzelwust sagen. Dann gibt es noch die Alorrhizie, nicht die Halorrhizie, das glaube ich eigentlich. Die aus zwei keimblättrigen Pflanzen entstehen. Diese Keimwurzeln sind passiv und die Seitenwurzeln hierarchisch, also die übernehmen dann sozusagen die Oberhand. Bei den Wurzelarten der Gehölzer gibt es auch nochmal drei verschiedene Sorten, und zwar die Pfahlwurzeln, die Horizontalwurzeln und die Herzwurzeln. Die Pfahlwurzeln tauchen bei zum Beispiel den Eichen, den Tannen, Kiefern und Ulmen auf. Und da ist es so, dass halt eine Wurzel dominiert und die dann senkrecht in den Boden sich verdickt. Und die ist in der Lage, sehr tief in den Boden einzudringen, um an sehr viel Nährstoff zu kommen. Das passiert schon in sehr jungen Jahren. Ich habe nämlich auch schon mal versucht, so eine Mini-Eiche auszugraben und da war so eine fette Pfahlwurzel dran. Das ging einfach nicht klar. Dann kommt die Horizontalwurzel, die bei den Fichten und Pappeln zu finden ist. Die Hauptwurzel ist nur zu Beginn dominant erkennbar, und aber sehr bald dominieren die Nebenwurzeln und breiten sich verdickt aus. Also eher in die Breite. Und sie ist halt gut für die Wasseraufnahme nach dem Regen. Die Herzwurzel tritt bei der Lärche, bei der Birke, Linde, der Hainbuche und der Douglasie auf. Und das ist keins der beiden. Es ist so, dass da halt keins der beiden dominiert und es eher so eine Mischung aus beiden ist. Wichtig zu wissen ist, dass egal welchen Wurzeltyp man vor sich hat, dass die Entwicklung sich an größeren waagerechten Wurzeln, auch senkrechte Wurzeln in den Boden eindringen und entstehen. Wie zum Beispiel bei der gemeinen Esche. Bei der Wurzelentwicklung ist wichtig zu wissen, dass sie abhängig von der Bodenentwicklung und der Standortsbedingung ist. Also ob vielleicht der Grundwasserspiegel hoch ist oder zu dichter Boden, dann können die Bäume jeweils auch andere Wurzelarten ausbilden, die jetzt vielleicht nicht gerade zu ihnen passen. Die Wurzeln brauchen die Pflanzen unbedingt, um halt Nährstoff und Wasser aufzunehmen und zur Verankerung am Boden sowie zur Speicherung von Reservestoffen und zur Synthese von Pflanzenhormonen. Jetzt zu der Wurzelmorphologie. Die Wurzel hat vier Teilabschnitte mit unterschiedlichen Funktionen. Einmal die Teilungszone, die Streckungszone, die Wurzelhaarzone und die Seitenwurzelzone. In der Teilungszone werden die laufend neuen Wurzelhaare gebildet, die sich durch die Kalyptra geschützt werden. In der anschließenden Streckungszone wachsen die neu gebildeten Zellen zu ihrer endgültigen Größe heran und bewirken damit das Vordringen der Wurzelspitze im Boden. Die Wurzelhaarzone dient eigentlich hauptsächlich der Oberflächenvergrößerung und sie entsteht aus der Rhizodermis. Sie sind meist kurzlebig, einzellig und nur wenige Millimeter lang. Fun Fact: vielen Bäumen fehlen sogar diese Wurzelhaare, weil sie so eine Art Symbiose eingehen mit Pilzen, die dann diese Aufgabe dieser Wurzelhaare übernehmen, also die Pilzfäden. Diese Oberflächenvergrößerung bzw. diese Aufgabe wird auch als Myorrhiza ausgedrückt. Jetzt kommen wir zur letzten Zone, und zwar der Seitenwurzelzone, die eigentlich nur als Wurzelhals bezeichnet wird, weil es halt der Übergang von Stamm in die Wurzel ist. Wir sind halt von unten nach oben gegangen. Die Wurzel ist anatomisch in drei Teile gegliedert. In das Abschlussgewebe, das Rindengewebe und in den Zentralzylinder. Das Abschlussgewebe wird von der Rhizodermis umhüllt und die Zellen grenzen dicht aneinander. Dort gehen die kurzlebigen Wurzelhaare hervor. Das Rindengewebe besteht aus mehreren Zelllagen, die dick und interzellulares Wurzelrinde besitzt, die zur Speicherung von Wasser und Reservestoffen da ist. Nach innen hin ist sie durch die Endodermis begrenzt. Dieser Teil wird auch als Camperscher Streifen bezeichnet. Er ist inkrustiert mit Lignin und dadurch undurchlässig. Durch das Vorhandensein dieses kaspischen Streifen findet eine sozusagen aktive Selektion statt, weil sie ja erst durch diesen Streifen durch muss. Also die Nährstoffe und alles. Und zuletzt der Zentralzylinder. Das ist die äußerste Schicht, auch als Parozyl bezeichnet. Die Zellen sind plasmareich und zartwandig. Die Aufgabe des Zentralzylinders ist hauptsächlich, dass sie wichtig für das sekundäre Dickenwachstum ist, also auch für die Seitenwurzeln und Wurzeln. Und die Aufgabe, das sekundäre Abschlussgewebe zum Wachsen zu bringen. Im Zentrum dieser Leitstränge des Zylinders sind die Leitstränge, die für die Wasserassimilation zuständig sind. Der Xylem-Teil ist sternförmig und der Phylem-Teil dazwischen. Zwischen dem Phylem und dem Xylem befindet sich die Parenchymschicht, die wichtig für das Dickenwachstum ist. Und bei monokotylen Pflanzen, also bei einkeimblättrigen Pflanzen, ist eine Vielzahl an Xylemsternen vorhanden.
Zum Wurzelwachstum. Es beginnt 2 bis 3 Wochen vor dem Sprosswachstum und es hängt von der Bodentemperatur ab, wobei die Bäume halt unterschiedlich auf die Temperaturen reagieren. Bei Kiefern und Birke geht es erst ab 4 bis 6 Grad Celsius los und bei der Rotbuche schon ab 0 bis 2 Grad. Es hält im Herbst auch noch länger an als das Sprosswachstum. Kommen wir nun zum sekundären Dickenwachstum. Nochmal ganz kurz, das primäre Dickenwachstum geht aus dem Wurzelvegetationspunkt hervor, also aus den Initiale. Und nach dem Entstehen der Wurzelhaarzone beginnt dann das sekundäre Dickenwachstum und hält dann zeitlebens bei Holzgewächsen an. Das sekundäre Dickenwachstum braucht einen Kambiumring. Der Kambiumring ist nicht von Anfang an da wie beim Spross, sondern entsteht erst aus dem Parenchymgewebe in der Bucht der Xylemsterne, wie der Kambium bei der Wurzel entsteht. Also im Zentrum dieser Parenchymzellen ist ein meristematischer Zellkomplex, also in Xylem und außen Phylem. Und durch die kontinuierliche Zellbildung führt es dazu, dass das alte Xylem nach außen geschoben wird. Gleichzeitig werden Meristemkomplexe, also da sind auch undifferenzierte Zellen halt dabei beim Wachstum der Zellteilung, zu Kreissegmenten zusammengeführt. Der letzte Ringverschluss erfolgt durch das Parenchym. Durch das Wachstum reißt die Rhizodermis und Wurzelrinde, wird aber rechtzeitig durch das sekundäre Abschlussgewebe der Periidermis ersetzt, auch bekannt als Korkgewebe. Zu der Seitenwurzelbildung. Sie entsteht endogen und hat ihren Ursprung im Parenchym und Xylemstern. Die Seitenwurzeln nehmen an Umfang und Volumen zu und durchbrechen dann das Abschlussgewebe. Kommen wir nun zum Wurzelwachstum und der Wurzelsymphyse. Dabei geht es hauptsächlich um die innerartige Verwachsung der Wurzeln, also dass Bäume halt unterirdisch mit den Wurzeln sich verbinden und miteinander verwachsen. Der Ausgangspunkt sind dünne Wurzeln, die 1 bis 2 Zentimeter im Durchmesser sind und die sich auf Druck berühren. Und durch das Dickenwachstum entsteht dann so eine Art Pfropfeneffekt, der die beiden Kambien miteinander verbindet. Durch diese Fusion kann dann ein Energieaustausch auch stattfinden und ein An Austausch in jeglicher Hinsicht. Fact, die photogenen Erreger nutzen dies aus. Photogene Erreger warten eigentlich nur darauf, dass die Schwäche des Wirts ausgenutzt werden kann. Diese Schwächung wird dann ausgenutzt, um Krankheiten zu verursachen von Normalfloren. Normalerweise würde man ja erwarten, dass bei dieser Verbindung der Bäume ein Wundgewebe entsteht und die Spitzen dann damit überwallt werden, aber das lässt sich erklären mit der Symphyse, also dass die benachbarten Bäume sich gegenseitig versorgen und Energie und Reservestoffen in die Spitzen leiten und so dann die Zellen teilungsaktiv halten. Kommen wir nun zur Umbildung der Wurzeln, also dem Metamorphosebereich der Wurzeln. Bei krautigen Arten, also bei Knollen und Rüben, kommt es öfter vor als bei Gehölzen, dass die Wurzelmetamorphose stattfindet, weil Knollen und Rüben ja nichts anderes als Wurzeln sozusagen sind. Und zahlreiche tropische und subtropische Baumarten weisen ausgeprägte Brettwurzeln oder Stelzwurzeln aus, was auch so eine Art metamorphosische Wandlung ist, zur Verbesserung der Standfestigkeit. Bei heimischen Arten kann die Flatterulme Brettwurzeln zum Atmen bilden. Auch Mangrovenbäume nutzen diese Sauerstoffversorgung in sumpfigen Gebieten. Kommen wir nun zur Symbiose in den Wurzeln. Also Symbiose ist eigentlich im Grunde genommen eine Wechselbeziehung mit unterschiedlichen Organismen, die beidseitige Vorteile aufweisen, wie zum Beispiel bei den Bäumen und Pilzen oder Bäumen und Bakterien. In diesem Fall gehen wir jetzt eher auf die Baum-Pilz-Beziehung, Baum-Wurzel-Pilz-Beziehung ein. Habe ich ja schon vorhin ein bisschen erwähnt, dass manche Bäume gar keine Wurzelhaare in der Wurzelhaarzone entwickeln, weil sie eine Symbiose mit einem Pilz eingehen, der sozusagen diese Wurzelhaare ersetzt und die Oberflächenerweiterung trotzdem ermöglicht. Diese Symbioseform zwischen den Pflanzen und Wurzeln wird als Mykorrhiza bezeichnet. Unter anderem sind die Pilzfäden auch eine Schutzschicht der Wurzelspitzen. Sie bilden einen sogenannten Mantel um sie. Und deswegen erscheinen die Wurzelspitzen auch unter dem Mikroskop so leicht keulförmig, weil da noch die Pilzfäden dran sind. Die Pilze übernehmen einerseits halt die Aufgabe der Wurzelhaare, bedienen sich aber andererseits auch durch das Eindringen von den Reservestoffen der Bäume. Dabei ist aber zu beachten, dass die meristemische Wurzelspitzenzone frei bleibt, damit die Wurzeln sich halt noch immer weiterentwickeln können. Der Pilz kann wie bei der Interaktion mit den Artgenossen zwischen den Zellen der Wurzelrinde einwachsen. Solche werden ektotrophe Mykorrhiza genannt oder die sich halt in den Zellen ausbreiten. Das sind endotrophe Mykorrhiza. Bei den Waldbäumen gibt es Mischtypen dieser Form. Manche Baumarten sind auf diese Symbiose angewiesen, also obligat mykotroph, wie zum Beispiel Eichen, Buchen, Hainbuchen, Tannen oder Ahorn. Andere sind nur bei unoptimalen Standortsbedingungen an die Symbiose gebunden. Das nennt man fakultativ mykotroph. Ganz fehlen tun sie bei den Eukalypten, bei den Schattenhalmarten und bei den Kreuzblütlern. Funktional macht der Baum, der diese Symbiose eingeht, Gebrauch von den enzymischen Zersetzungen des Pilzes, der Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium aus dem Humus löst. Und als Gegenleistung erlangt der Pilz dann natürlich die Kohlenhydrate des Baums. Man kann sich das irgendwie so harmonisch vorstellen, dass sie sich so gegenseitig helfen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit ist es kein stetiges Gleichgewicht, sondern ein ständiger Kampf zum Vorteil beider. Fact: Zunahme von Stickstoff- und Säureeinträgen durch die Emission führen zum Rückgang der Mykorrhizierung, also der Symbiose mit dem Pilz. Das erschwert natürlich total für den Baum die Nährstoffaufnahme, besonders wenn der halt total auf diese Symbiose angewiesen ist. Eine weitere Ursache von der Symbiose zwischen Pilz und Baum bzw. Pflanze sind sogenannte Wurzelknöllchen. Die Erle und der Sanddorn gehen mit dem Strahlenpilz diese Symbiose ein, die Schmetterlingsblütler, Robinie, Ginster, Lupinen, Klee gehen mit Bakterien diese Symbiose ein. Dabei findet eine Infektion der Wurzeln über die Wurzelhaare statt und die eigentlich sorophytischen Bakterien werden mit der angegriffenen Wurzel ausgeschieden. Dadurch entsteht ein tetraploider Zellkern und eine Vergrößerung der Oberfläche und der Wurzelzellen. Sorophyten sind Organismen bzw. bakterienartige Pilze. Und tetraploide Zellen haben einen erhöhten Chromosomensatz. Also einen verdreifachten. Fun Fact: Erlenbestände können so einen zusätzlichen Stickstoffbeitrag von bis zu 50 Kilogramm pro Hektar pro Jahr machen. Crazy! Das war's jetzt erstmal mit der Histologie und Anatomie der Blätter und Wurzeln. Und im nächsten Podcast geht's weiter mit dem Grundorgan des Sprosses und dem Sprossaufbau und der Entwicklung, der Holzanatomie, den Jahrringen und dem Abschlussgewebe.